Herzlich willkommen zur 36. Episode der Blechgedanken. Es ist mal wieder soweit, der erste des Monats ist da und ihr hoffentlich sitzt ihr schon gespannt vor den Lautsprechern und freut euch auf die nächste Episode. Das Gute vorweg, der Ton ist deutlich besser. Das ist doch schon mal schön. Zoom hat funktioniert, ich habe funktioniert, das Gegenüber hat funktioniert. Wir mussten nicht viel nacharbeiten, wir mussten ein klein wenig schneiden, aber das ist nicht weiter tragisch gewesen. Und ihr fragt euch jetzt, was erwartet mich denn heute in der Episode 36? Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was ich die nächsten Episoden so mache. Ich habe ja zwei Themen, die ich noch bearbeite. Und durch einen Zufall bin ich irgendwann mit Markus in Verbindung gekommen. Markus Gugelin aus Köln. Wir kannten uns bis dato noch gar nicht. Und es geht diesmal um das Thema natürlich auch, klar, Vespa. Aber es geht auch um das Thema wieder, warum mache ich was? Wie bringe ich mich in die Szene ein mit dem, was mir Spaß macht oder da, wo mein Herzblut dran hängt? Und Markus ist derjenige, der letztes Jahr den Soul Weekender in Köln ins Leben gerufen hat. Der findet dieses Jahr das zweite Mal statt. Und ich habe mich mit Markus darüber unterhalten. Erstens natürlich, wie er zu Vespa gekommen ist. Und natürlich auch, was ihn angetrieben hat, das zu tun. Wie er das getan hat, mit welchen, wie er da vorgegangen ist. Und das Ganze erfahrt ihr in dem Podcast. Also ist durchaus auch für die, die vielleicht auch mal eine Veranstaltung machen, hilfreich. Ich glaube, wer sich an Markus wendet, dem wird der auch noch das eine oder andere Tipps geben. Was ich total spannend fand, und der eine oder andere wird diese Tankstelle vielleicht auch kennen. Und zwar kommt Markus gebürtig aus Helmstedt. Und wer damals in die ehemalige durch die ehemalige DDR nach Berlin gefahren ist, kennt diese Tankstelle, die letzte Tankstelle vor der Grenze. Und genau an dieser Tankstelle hat sich Markus damals sein Geld verdient, um sich seinen Traum zu erfüllen, nämlich eine eigene Vespa zu besitzen. Und heutzutage wird es schwierig sein, er war damals 14 Jahre alt. Ich glaube, heute kriegt man keinen mehr an die Tanke mit 14. Da sind zu viele Gesetze, die das verhindern würden. Aber er hat das damals gemacht. Er hat sich seine erste Vespa gekauft, hat Helmstedt und Braunschweig damit unsicher gemacht, ist irgendwann aber nach Köln gekommen. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Hört euch einfach selber an, was Markus zum Thema Vespa, seiner Vespa-Geschichte und aber auch zu der Veranstaltung in Köln zu sagen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich fand das Gespräch total interessant und spannend, vor allen Dingen, wenn man auch selber Veranstaltungen mal gemacht hat und sich damit mit anderen auszutauschen. Dieses Jahr werde ich leider nicht kommen können, aber Markus hat gesagt, er wird bestimmt den dritten Weekender machen und da habe ich jetzt schon zugesagt. Und für alle die, die mich begleiten wollen, sagt mir rechtzeitig Bescheid und dann fahren wir zusammen nach Köln. Bis dahin, alles Gute und wir sehen uns auf der Straße. Oder Fight, euer Guntram. Ja, herzlich willkommen. Kaum ist die 35. Folge online gegangen, sitze ich auch schon wieder hier und mache das Interview für die 36. Folge. Und da ich ja immer ganz gerne mal die Themen wechsle oder auch mal so ein bisschen hinter Leute gucke, die bestimmte Themen für die Szene machen oder rund um die Szene machen, sitzt mir heute am Bildschirm gegenüber Markus. Und Markus fährt schon ziemlich lange Vespa, fährt immer noch Vespa, macht aber nebenher noch ein paar andere Dinge und darüber werden wir heute mal ein bisschen sprechen. Ich hoffe, der Ton, wir haben vorhin den Test gemacht, wird deutlich besser als beim letzten Mal sein. Und von daher, wir drücken die Daumen, dass dem so ist und damit das mit dem Hören für euch alle da draußen wesentlich angenehmer ist. Trotzdem nochmal ganz liebe Grüße an Micha und Zockzock für euren Support und für eure Arbeit. Ich weiß, was dahinter steckt. Also, Micha, ich werfe jetzt den Ball zu dir. Erzähl doch erstmal, wie bist du zum Vespa gekommen? Wann hat das ungefähr angefangen? Wie hat das angefangen? Und vor allen Dingen, was hat dich daran so fasziniert, dass du auch heute noch mit dem Vespa-Thema dran bist und auch noch ein bisschen mehr darüber machst? Und stell dich mal ganz kurz vor, wer du bist, wo du herkommst, warum du das machst und so weiter und so fort.
Okay. Ja, Markus, ne, Markus Gugelin, ich komme aus Helmstedt, eine kleine schöne Stadt in Niedersachsen. Spöttischerweise sage ich jetzt mittlerweile immer, habe ich früher auch schon gesagt, wir sind die letzte Aral-Tankstelle vor Berlin gewesen.
Das stand aber früher auch an der Autobahn, wenn ich mich recht dran entsinne.
Bestimmt stand das auch an der Tanke, ja, genau.
Die letzte Tanke vor der Grenze oder so irgendwas, wenn ich mich erinnere.
Genau. Die Umschreibung letzte Tanke vor der Grenze beziehungsweise Berlin hat dann auch Ja, einfach dazu beigetragen, dass ich in den Jahren auch einige Roller einfach hatte, weil ich da auch mal gearbeitet habe als Schüler und mir da viele Roller auch zusammen erspart habe. Ja, wie hat das alles angefangen? Also ich weiß es ganz genau, es war in einem Sommer 1988. Ich war bei einem Kumpel und dieser Kumpel hatte zwei größere Brüder. Und diese zwei größeren Brüder, die hatten so zwei Häuser hintereinander, ne, vorne so ein Haupthaus und hinten gab es so ein Nebenhaus, nenne ich das mal. Und dazwischen lag so ein großer Garten mit so mehreren kleinen Garagen. Und irgendwann sind die Größeren, die Älteren, auf die Idee gekommen, wir kaufen Vespas. So, und bei dem Besuch von dem Kumpel, beim ersten, zweiten, dritten, fünften Besuch, musste ich immer an den älteren Jungs irgendwie so vorbeigehen und dachte mir nur so, boah, irgendwie ja geil, die Kisten.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Ich war 14 damals.
Also eigentlich noch ein relativ kleiner Steppke.
Ich war auch noch sehr weit entfernt von der Möglichkeit, so ein Ding halbwegs legal selber zu fahren. Nichtsdestotrotz kam dann eine Situation hinzu, nämlich einer von den größeren Brüdern gab dem Jüngeren damals noch eine Musikkassette. Das war die erste Musikkassette mit Northern Soul. Und als diese Musikkassette und immer wieder dieses Bild von diesen schraubenden Typen auf diesem Innenhof, dadurch ergab sich einfach so ein Bild mit einer großen Anziehungskraft, sodass ich dann irgendwann in dem Sommer auch entschied, okay, ich brauche Geld, ich brauche einen Roller und egal wie lange das jetzt noch dauert, bis ich 16 bin, ich will jetzt so ein Ding haben.
Kannst du dich daran erinnern, was für ein Titel auf der Kassette dich besonders getriggert hat? Weißt du das noch?
Das war so eine Mischung aus Northern und ein bisschen sogenannten Modern Soul. Also da waren relativ viele Klassiker drauf. Nine Times ist so ein, ne, ein ziemlich bekanntes Stück. Und ich habe die Kassette noch, aber dummerweise habe ich kein Gerät mehr zum Abspielen. Und ich habe irgendwann mal den Moment verpasst, wo ich eine Musikkassette, wo man die noch digitalisieren konnte. Und naja, also die Anziehungskraft, die ich gegenüber den Fahrzeugen und habe, ist nicht so über dieses Fahrzeug an sich, sondern für mich ergab sich so ein Gesamtbild von ähnlich wie so ein Musikvideo im Grunde, ne? Du hörst Musik, du siehst Roller und dann siehst du die dazugehörigen Menschen. Und darüber ergab sich einfach ein Bild, was ich damals hochspannend fand und was mich einfach auch jahrzehntelang begleitet hat im Grunde.
Ja. Ohne dass ich Helmstedt jetzt zu nahe trete, aber es gibt ja diese wunderschöne Geschichte von Dorfpunks, von Dorfmods. Wenn man mit 14 in Helmstedt ist, was macht man denn da, wenn man dann sich darauf hinarbeitet, eine Vespa zu haben? Trägt man dann Zeitungen aus? Fegt man bei der Nachbarin den Hof? Schneidet man das Gras? Oder was macht man dafür, dass man 2 Jahre Zeit hat, das Ganze finanziell irgendwie auf die Beine zu kriegen? Plus Führerschein.
Ja, man arbeitet so als Schüler an dem, also Zeitungsaustragen war nicht sehr lukrativ, weil ansonsten würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch Zeitungsaustragen. Sondern ich habe dann wirklich an dieser Tanke da gearbeitet.
An der letzten Tanke vor Berlin hast du
Genau,
sozusagen.
genau. Ich habe erst auf der anderen Seite, also Richtung Westen gearbeitet und hab dann den sozialen Aufstieg geschafft sozusagen und habe auf der anderen Seite der Autobahn in Richtung Berlin auch
Okay.
gearbeitet. Und der Job war damals relativ gut bezahlt. Und somit hatte ich, damals waren die Preise für eine 50N auch nochmal entscheidend anders als heutzutage.
Hast du denn mit
Und
14 direkt da angefangen? Ich muss mal eingrätschen, weil ja, heutzutage sind wir ja in den Reglementierungen in ganz vielen Sachen so etwas härter drauf, dass wenn ein 14-Jähriger zur Tanke kommen würde und sagen, hey, ich mache euch mal den Tankwart, dann würden die heute sagen, ja, geh mal nach Hause, lieber Junge. Mit 14 brauchst du hier nicht antanzen. Wie war das da?
Ja, früher konntest du, wenn du dich erinnerst, also so es gab zwar Regeln, aber du konntest als Schüler schon relativ gut auch einen okayen Job finden.
Ja.
So. Und ja, und ich habe da einfach dann gearbeitet. Und
Ja.
das war cool, ja.
Was hast du da gemacht? Hast du an der Kasse oder hast du betankt oder hast du
Nee,
die
ich habe
Scheiben
wirklich
sauber gemacht?
betankt. Also ich
Okay.
habe getankt und Scheiben sauber gemacht und ja.
Das, was es früher standardmäßig gab, dann ganz
Genau.
viel Zeit nicht gab und ich gab irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, das war ganz kurz nochmal irgendein Konzern, der das wieder ein bisschen eingeführt hatte, ne? So ein bisschen
Ja.
den Servicegedanken wieder.
Also
Ja.
im Süden hast du das ja häufig. Wir waren im Sommer, waren wir jetzt relativ lange in Griechenland. Und da hast du immer noch an vielen Tankstellen so den Tankwart, der dann ankommt und dich fragt, so für wie viel Euros du gerne tanken möchtest. Und dann musst du noch nicht mal aussteigen. So, und genau diesen Service, den gab es halt früher eigentlich an jeder Tankstelle.
Ja.
Und besonders lukrativ war das halt damals an den Autobahnraststätten da.
Ich wollte gerade
Und
sagen, da war ja ein reger Transitverkehr im wahrsten Sinne des Wortes. Also von daher haben dann viele
absolut.
auch nochmal getankt und waren nochmal dabei. Also eigentlich auch eine Goldgrube wahrscheinlich für den Besitzer.
Ja, also so wie ich das jetzt aus der Entfernung einschätzen kann, der hat sich auf alle Fälle einen goldenen Tankdeckel sozusagen verdient.
Ja. Okay, dann hast du mit 14 angefangen, hast ganz viel getankt und hast ein bisschen was in die Tasche stecken können und bist dann auf
Genau.
eine 50N rausgegangen.
Genau. So ein silbernes Objekt mit Blinkern vorne und überall eigentlich ganz viele Blinker und Gepäckträger und genauso wie ich sie eigentlich damals und heute nicht haben wollte. Und
Die klassischen
ja.
quadratischen Blinker, die an der Seite waren, diese klobigen Dinger.
Ja, genau, diese mit
Okay.
dieser Plastikapplikation so am Lenker
Ja.
und genau.
Aber, okay.
Ja.
Also ich habe ja eine Spezial, die klassischen Lenkerblinker, Entenblinker, die sind ja von Heller, die sind okay. Und dann
Eigentlich die
gab
an
es ja
den
wirklich,
Enden, die
und es
am
gab welche,
Lenker
die
so
hatten,
angehört.
genau, die waren so richtig dicke, so quadratisch praktisch gut und hinten an der Seite befestigt.
Ja, genau. Ja.
Ja, okay. Ja. Angeblich gibt es Leute, die sie mögen und gerne wieder hätten. So.
Ach, bestimmt. Bestimmt
Retro-Look
gibt
ist
es
halt.
sowas.
Ja.
Da müsstest du mich nachher mal dran erinnern. Also in Sachen Modellen, wie wir die früher so wahrgenommen haben und wie rar manche Modelle heutzutage sind.
Ja.
Dazu kann ich nachher noch eine Geschichte erzählen.
Schraubten denn die Jungs, die Älteren, die da im Hinterhof waren, auch eher an den Fuffis rum oder hatten die schon größere Modelle?
Nee, die hatten schon größere. Also es gab da einige, die hatten auch einen Motorradführerschein. Also es gab da ja von der Fuffi bis damals nach wie vor ja wie heute so bis zu dieser PX 200
Ja.
stand da halt alles rum und ja da es gab noch aus der Erinnerung raus gab es noch eine ziemlich rattige Rallye. Um die gibt es mal eine sehr lustige Geschichte, die damals als Seitenständer ja so angesagt war. Gab es mal für einen kurzen Moment den Verdacht, dass jemand die Rallye geklaut hat. Neben dem Seitenständer und neben der Rallye war aber eine kleine Baustelle, also ein Loch, in dem dann diese gesamte Rallye irgendwie verschwunden ist, weil die
Oh nein.
Seitenständer ja immer so. Man hat die ja immer so gebogen, dass die Kisten fast gelegen haben.
Okay, also man kam raus und dachte, Scheiße, wo ist meine Rallye? Und dann musste man vier Schritte
Ja,
weitergehen, hat sich nach vorne gebeugt und hat gesagt, oh, da ist sie ja.
genau. Genau,
Ja. Hatten deine Eltern irgendwie Bedenken, als du gesagt hast, ey, ich bin jetzt fast 15, ich mache jetzt meinen Führerschein, ich kaufe mir einen, obwohl du musst ja mit 16, war damals 50er, war ja mit 16, ich
ja.
mache jetzt einen Führerschein. Haben die dich supportet oder haben gesagt, schön, Junge, kannst du machen, aber bezahlen musst du alleine?
Genau. Also alle Worte, die du jetzt genommen hast, die kann ich jetzt so abnicken. Aber am Ende des Tages waren sie der Meinung und die Meinung finde ich auch als Vater sehr gut. Also wenn jemand engagiert ist, um ein wie auch immer geartetes, damals vielleicht mit dem ersten Blick so eine Art Hobby wo man als Eltern vielleicht denkt, so ja, das verwechselt sich auch wieder nach dem ersten, lass ihn erstmal ein bisschen arbeiten und lass ihn erstmal ein bisschen machen. Die haben da jetzt keine Bedenken gehabt, dass ich jetzt den Lappen irgendwie machen darf oder nicht.
Okay.
Was ich gut finde. Ja, irgendwann standst du dann so vor der Tür und dann bist du natürlich sozusagen, wenn du das erste Mal so ein Ding vor der Nase hast und du rennst dauernd an den großen Jungs vorbei, die an den anderen Kisten herumschrauben, und dann fing das auch langsam an, ne, die ersten Welfentreffen etc. Ne, Braunschweig ist ja nicht weit. Dann setzte so diese Sogwirkung dieser Ende 90er Scooter-Szene auch vollends ein, so dass jedes Mal, wenn ich so das silberne Ding gesehen habe und die Blinker und dann im Vergleich so diese Bilder im Kopf von anderen Kisten irgendwie hatte, dachte ich mir nur so, nee, also die zwei Welten, die müssen irgendwie, es muss was passieren mit der silbernen.
Und was passierte mit der Silbernen?
Naja, die Silberne wurde erstmal gestrippt. All das, was da irgendwie nicht, meiner Meinung nach, nicht rangehörte, wurde entfernt und wurde
Schwarzmatt lag.
lackiert.
Matt schwarz gerollt.
Nee, es gab, das war irgendwie, oh, warte mal, lass mich lügen, es war komischer Lack von irgendeinem VW.
Aber nicht gesprüht, sondern gepinselt
Nee,
oder gerollt?
war schon richtig lackiert.
Okay. Also
So, also
richtig
der.
auseinandergenommen und richtig lackiert oder alles abgeklebt und dann
Nee,
lackiert?
nee, nee, schon richtig. Schon richtig.
Okay.
So, und naja, und somit fing das an irgendwie. Die ersten Treffen dann in Braunschweig. Und wenn du sozusagen mit dem Stolz, egal wo du losfährst, ne? Man fährt los mit dem Gedanken so, boah, ich habe jetzt eine Kiste. Und dann landet man auf dem ersten Treffen in deinem Leben und du siehst halt so die anderen, das andere,
Ja.
diese große, weite Welt von. Und du siehst das erstmal eine richtige heiß gemachte Lambretta und damals ja noch diese recht wilden Cutdowns und irgendwelche Chopper zusammengebratenen Dinge. Und das ist natürlich klar, dass du da auch Bock auf Tuning und auf alles irgendwie dann am Ende des Tages irgendwie hast.
Ja.
Und ja.
Du hast gesagt, Braunschweig ist nicht weit. Und die Jungs, die da im Hinterhof geschraubt hat, war das dann so eine Art Combo-Coup, die dann gemeinsam dahin gefahren seid? Zusammen? Oder haben die gesagt, schön, dass du eine Fuffi hast, fahr mal schön an der Seite über die kleinen Landstraßen und wir machen mal einen anderen Weg? Oder wie ist das abgelaufen?
Nee, es ging dabei also ich hatte das Glück sozusagen, dass die Herren irgendwann verstanden haben, dass das für mich jetzt nicht nur so ein Hobby ist, sondern dass das schon irgendwie,
Teil
ja,
deines
dass das schon
Lebensplans
irgendwie so
ist.
Klick gemacht hat, ne?
Ja.
Also so, aber das war so auch eine Kombination, jetzt nicht nur Rollerfahren, sondern das war im Grunde so so eine, all das, was dazugehört, ne? Klamotte, Mucke, Frisur, Haltung, all das. Ja, ich bin da im Grunde sozusagen in dieser aufkommenden und Ende der 90er, das war ja so. Die einen sagen, das war die Hochphase, die anderen sagen, da ging es erst so richtig ab, sozusagen bis Mitte der 90er. Jeder kann ja seine persönliche Zeit einordnen. Aber für mich war das halt so die Jugendkultur und mein Eintritt sozusagen in diese Welt. So, und
War die 50er denn zu dem Zeitpunkt noch im Originalzustand oder wurde da auch schon ein bisschen was drauf gemacht, damit man auf der Landstraße ein bisschen schneller vorankam? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre: Braunschweig ist nicht weit, ja, das ist ein Treffen, aber bis wohin bist du denn in der Zeit auch mit dieser 50er gefahren? Was war deine weiteste Anreise? Wir hatten da so ein bisschen mal, Veit hat erzählt, er ist damals mit seiner Freundin von Aachen bis nach oben, ich glaube, nach Lübeck gefahren und war da beim Treffen und manche sind dann runtergefahren von Hamburg bis nach Aachen. Wie war das bei euch?
Also mit der 50er, da gab es natürlich eine, also andere Menschen, andere Eigenarten. Da gibt es bestimmt Leute, die fahren damit auch mit einer Fuffi, egal ob heiß gemacht oder nicht. Einmal quer durch Deutschland. So viel Spaß hatte ich jetzt an den wenigen Kubik jetzt nicht. Also mit der Kiste war es immer nur Braunschweig. Später wurde es dann mehr und da ging es dann auch weiter. Die Modelle änderten sich. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, weil innerhalb von Helmschel ergab sich sozusagen, wir waren relativ viele Leute, die so als Keimzelle angefangen haben. Und wir haben relativ viele Leute damit angesteckt, sodass dann auf einmal auch andere Menschen Roller haben wollten. Und darüber habe ich dann auch relativ viele Kisten irgendwie gekauft, ein bisschen schön gemacht, ein bisschen sauber gemacht, ein bisschen repariert und dann wieder verkauft, sodass ich auch immer einen guten Durchfluss an Modellen und anderen Modellen hatte und später dann halt auch den großen Lappen hatte. Somit konnte ich dann halt auch andere Kisten im Grunde fahren und dann auch weitere Distanzen. Und die weiteste Strecke war mal, ja, im Grunde so für den Helmschedt die klassischen Holland-Treffen. So, das ist schon ein ziemlicher Ritt gewesen. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob Helmschedt Holland weiter ist oder ob Helmschedt Köln irgendwie weiter ist. Das
Wir machen
weiß
hier
ich jetzt
keinen
nicht.
Faktencheck, von daher.
Nee, also ne, so
Ja,
diese
aber so eine Strecke ist.
400, 500 Kilometer, bis man sich, wenn man absteigt, am liebsten erstmal direkt neben die Kiste auf den Boden legen möchte. So weit bin ich gefahren.
Das heißt, du hast aber direkt den sogenannten 1B gemacht. Das heißt, du durftest nicht nur 50 Kubik fahren, sondern du durftest
Genau.
offiziell 80 Kubik fahren. Und viele haben ja dann inoffiziellen 80 Kubik Motor gehabt und einen offiziellen 80 Kubik Motor gehabt und inoffiziell, was nicht, 135, 139, um da
Ich
ein
kann mich nicht
bisschen
mehr
zu
daran erinnern.
machen.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Ist ja sowieso verjährt. Das ist ja auch schön. Also von daher. Gut, jetzt ist man nur Treffen gefahren. Du hast ja gesagt, dass sich die Kassette auch sehr stark beeindruckt hat. Wo ging man denn damals in Helmstedt weg, wenn man diese Musik hören wollte? Gab es da
Nirgendwo.
eine Möglichkeit?
Nein, da gab es nichts. Also das war alles sozusagen der Zufluss der Musik. Ergab sich im Grunde damals über Treffen, wo, wenn ich mich richtig entsinne, also entweder wurden Singles verkauft oder Platten auf manchen, nicht auf allen Treffen. Es gab aber meistens irgendjemanden, der Tapes verkauft hat. Darüber wurde sozusagen größere Lust in Bezug auf die Musik gestillt und dann diese Fanzine-Kultur, die damals noch so am Start war und irgendwelche Mail-Order-Versandhandel, du lachst auch, ja,
Ja, ich kenne das. Dieses kleine, schmuddige, dünn papiergedruckte Heft, wo man irgendwelche LPs oder Singles bestellen konnte, schwebt mir da vor. Ich glaube, das war nicht 2001, es gab noch irgendwas anderes. Ich weiß es nicht mehr, wie es hieß, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, 2001 war das mit dem, wo die deutsche oder internationale Druckindustrie es geschafft hat, dieses recht dünne Telefonbuchpapier, das noch zu halbieren. Und das war
Ja.
der 2001-Katalog, ne?
Ja, genau.
Ja.
So ist in der Richtung.
Nee, und in Hemscheid gab es halt nichts. Und meines Wissens nach gab es in Braunschweig jetzt auch keine reinen Soul-Lokalitäten oder wo so die typische Scooteristen-Mucke irgendwie gespielt worden ist.
Das
Aber
schmeißen wir
das
jetzt
war
hier
auch nicht
einfach,
so wichtig.
das schmeißen wir jetzt einfach mal hier rein. Also wer aus Braunschweig kommt, Ende der 90er in Braunschweig unterwegs gewesen ist, gerne mal graben, was für Lokalitäten es gegeben hat, wo sich Mods oder Soul-Nighter irgendwie begeben haben, wenn es
Ja.
sowas gegeben hat. Ja. Also
Ja.
Braunschweig war damals halt auch, und das habe ich ja schon auch mitbekommen von anderen, eine sehr starke Hochburg von Rollern, ja, auch mit den Welfen und den Tamax und auch mit den anderen Sachen. Und von daher, ich lasse mich mal überraschen.
Ja, also Neiter gab es natürlich überall, damals auch schon. Es gab aber jetzt nicht so, also der ideale Freitagabend, den konnte man jetzt nicht planen oder den musste man planen und man konnte nicht einfach sozusagen in die Kneipe XY gehen. So habe ich die Frage eben verstanden gehabt.
Okay.
Ja. Naja, und ja, also ich habe dann. Hab Später dann, irgendwie als der große Führerschein dann kam, bin ich relativ schnell umgestiegen. Ich hatte auf eine Lambretta, weil ich so für mich entschieden hatte, so okay, im Vespa-Bereich, und das kommt natürlich auch viel über das pure Sehen und auch das auf dem Treffen sein und Kisten sich angucken, Scootering lesen. Also, hast du damals auch die Scootering gehabt? Also so
Ich
diese.
bin, ich muss ja mal sagen, ich bin ja erst richtig ein, also die erste Vespa habe ich mir erst 2006 gekauft.
Ah,
Ich habe
okay.
das damals gesehen, bei uns in unserer Gegend war ja, waren die klassischen Sachen MT8, MTX, die Yamaha und sowas. Und ein Freund, der leider im Dezember verstorben ist, der hatte eine PK gewonnen im Preisausschreiben und der war der Einzige mit einem Roller bei uns. Das
Ja.
heißt, es gab so einen Ansatz von einer leichten Modkultur, aber ohne Roller.
Ja.
Und es war von mir immer ein Wunsch, weil ich auch in Italien gewesen bin in den 70ern, dieses Lebensgefühl ausleben. Aber damals war das nicht so. Ich habe keinen 80er-Führerschein gemacht und bin dann nach dem Studium, war die Zeit nicht da und die finanziellen Mittel nicht da, aber der Wunsch war immer da. Und so dass ich mir den Wunsch erst 2005, 2006 erfüllt habe und bin da erst richtig in die Szene dann eingestiegen 2012.
Okay, alright.
Also ich kenne die ganzen 90er und die ganzen Runs nur von Erzählungen aus den Geschichten, die ich jetzt gesammelt habe, von Kevin, von anderen, die da waren, im positiven wie im negativen Sinne.
Ja.
Ich habe sie aber nie live miterlebt. Ich weiß nur, dass zwei Jungs, die mit mir studiert haben, ich habe 91 angefangen, ich glaube, ich habe sie 92 kennengelernt, die kamen aus Frankfurt und die kamen halt auch klassisch mit Kutte und mit Roller hoch und sowas. Das sind welche, die auch bei den Runs gewesen sind. Aber da blieb es beim Wunsch und nicht in der Realität.
Okay. Also so es gibt ja viele, die so in meinem Alter sind und vielleicht auch noch ein bisschen älter, die wirklich auch, weil du das Thema Mod und vice versa, die Scooter-Rüsten-Szene eben jetzt schon so zweimal erwähnt hast. Also ich bin direkt sozusagen in die Bomberjacke eingestiegen. Viele ältere oder gleich alte Leute haben ja so den Einstieg über dieses Modding damals gehabt. Das ging wahrscheinlich auch so über Quadrophenia oder über Filme
Ja.
oder wahrscheinlich auch andere Arten von Musik. Aber ich hatte halt so diesen einen Zugang, deswegen so dieses die Parker-Zeit übersprungen sozusagen und bin direkt in der Bomberjacke gelandet.
Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Besser als die Bomberjacken. Wir
Genau.
hatten das Thema vor kurzem, die damals auch unterwegs war mit dem auf der Seite, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Die mehrten sich Ende der
Ja,
80er auch
das
bei uns an der Schule.
die diese diese Dieser Monat ist ja sehr aufgeladen über Politik. Und ich habe auch also vor kurzem habe ich darüber nachgedacht, in Bezug auf die 90er und auf die Zeiten früher, als du jede Zeit hat was Gutes und was Schlechtes. Und damals war es zumindest so, du konntest die Arschgeigen besser und eindeutiger erkennen. Ne?
Definitiv, definitiv.
Also
Ja,
stell dir
wobei
nur mal das Bild,
schwierig.
wenn du, wie meinst du das mit schwierig?
Redskin und Sharpskin und sowas, das war ja für die nicht immer ganz einfach. Also es war ja da auch schon so eine, das war schwieriger zu erkennen, aber ich gebe dir vollkommen recht. Die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Leute deutlicher erkennbar waren für eine gewisse Gesinnung, war größer.
Ja, und ich finde, das ist so, das macht. Also das Thema mit dieser Gesinnung ist eh immer scheiße. Also egal in welchem Jahrzehnt, egal zu welcher Uhrzeit, egal in welchem Kontext. Aber im Vergleich zu der Zeit, über die wir gerade reden, also die 80er und 90er, als du einen größeren Anteil von den Blödmännern irgendwie direkt erkennen konntest, das macht es zur Zeit noch viel, viel gefährlicher, weil es scheinbar in Sachen. Ne? Du musst nichts mehr, also sozusagen, da gibt es keinen Antrieb zur Abgrenzung, sondern die Sache ist einfach salonfähig scheinbar geworden, was es doppelt beschissen macht. So
Ja, das stimmt.
diese Art der Ideen. Aber Politik ist eh Kacke. Also lass uns mal.
Ja, lass uns den Shift machen. Du hast
Ja.
irgendwann Helmstedt verlassen. Haben
Genau.
deine Rolle auch Helmstedt verlassen? Welche Rolle war noch
Teilweise.
da? Welche
Teilweise.
Rolle waren da?
Was sagst du? Was?
Welche Rolle waren da und haben dich wohin begleitet?
Also ich bin dann nach Köln gegangen, ne, zum Studium, und ich habe zwei Lammis mitgenommen, weil du mit denen einfach gut fahren konntest, in der Großstadt mit einer 50er, egal ob scharf oder nicht scharf, macht halt weniger Spaß. Mit einer Small Frame ist das halt, in der Großstadt sind halt einfach viel, viel mehr durchgeknallte auf vier Rädern unterwegs. Und du hast einfach mit der Lambretta über die Schwere und über die Größe und aber auch durch die Geräuschkulisse, ne? Wenn die Kette rasselt, hast du einfach auch eine höhere Sicherheit. Und die habe ich damals mitgenommen und habe, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, so drei, vier Kisten bei meinen Eltern stehen lassen. Und ja, da standen die dann auch erstmal für längere Zeit, weil ich ja dann erstmal in Köln war. Und naja, die Jahre dann, wir hatten ja beim ersten Gespräch schon drüber gequatscht, wenn du sozusagen in eine andere Stadt gehst zum Studieren, du nimmst zwar sozusagen deinen Roller mit, und du nimmst ja dein altes Leben auch mit, aber du gehst ja auch in eine neue Stadt, um sozusagen neue Dinge zu erfahren und, ne, zu studieren und somit und vor allen Dingen auch, weil die Jungs dann auch nicht mehr da waren, ne? So, wir waren dann mittlerweile, waren das so 10, 15, ja, so 10 Leute, die so zu der ganzen zum Club und zur Crew da gehörten.
Du hast gesagt, du bist in die Stadt gekommen, und man nimmt das alte Leben ein Stück weit mit, aber man will auch das neue Leben genießen. Hast du dann, als du in Köln warst, jede Vespa und jede Lambretta, die du gesehen hast, hast du zugewunken und hast gedacht, lass mal Kontakt aufnehmen? Oder gab es im Studium Leute? Was hast du, wenn ich fragen darf, was hast du studiert? Weil du bist ja auch im Design so ein bisschen unterwegs.
Ich hab angefangen mit was Kuriosen, Umwelttechnik, und bin danach in die Architektur gegangen.
Okay.
Und habe dann Architektur studiert. Und nee, ich habe witzigerweise habe ich im Studium keinen Compadre getroffen. Also da gab es ja auch überhaupt keinen, der auch, also so diese, also normale Menschen, die halt auch eine Vespa hatten oder so, gab es halt auch nicht. Somit in Köln gab es eine gute Szene, und ich habe mich dann auch, nachdem ich sozusagen ein bisschen im Studium angekommen war, habe ich dann auch angefangen, was auch ein neuer Schritt war, habe dann hier angefangen aufzulegen in der einen oder anderen Bar und in dem einen oder anderen Laden. Und ja, das war irgendwie eine ganz lustige Zeit. Es war aber eine Zeit, die irgendwie schon auch Veränderungen mit sich brachte, weil das war dann so 97, 98 rum. Also 96 bin ich nach Köln gegangen. Und ja, brauchte dann, also habe dann erstmal ein paar Jahre sozusagen hier rumstudiert. Die Anzahl der Treffen wurde einfach aufgrund auch der Entfernung wurden weniger. Klar, ich bin nach Braunschweig gefahren, um dann halt auch die Jungs irgendwie zu sehen. Die Jungs sind dann zu mir gekommen, zum gegenseitigen Wochenendbesuch, dann aber eher ohne Zweirad, sondern halt mit einem Auto, und wir sind halt irgendwie feiern gegangen. Und somit hatte sich dann auch meine Rollerzeit hatte sich dann auch irgendwann so um 20, also so 2002 bis 3, habe ich dann auch die letzte Lambretta damals verkauft. Und habe jetzt erst wieder vor relativ kurzer Zeit sozusagen so einen Restart irgendwie hingelegt. Weil halt in dieser Phase der Pause am Ende ja andere Sachen irgendwie für mich irgendwie eine größere Bedeutung hatten. Also Job und Papa werden und Familie und Solche Sachen.
Ich glaube, das ist ja, wenn man je mehr man mit Leuten sich unterhält, und je mehr Geschichten ich jetzt auch gehört habe, das ist ja ein sehr häufiger Verlauf, dass eben genau so die Jugendkultur beeinflusst einen stärker, dann kommt so der nächste Lebensabschnitt, vor allen Dingen der Lebensabschnitt wie Familie oder Schrägstrich Haus oder Arbeit, lässt einfach auch weniger Zeit zu. Und erst wenn die, bei ganz vielen ja, wenn die Kinder etwas größer sind, wo mehr Freiraum wieder entsteht, dann kommt auch wieder das Gefühl hervor, dass man wieder haben möchte von früher, und dann steigt man auch wieder bei dem Thema ein. Hattest du denn, wenn du um 2000 in Köln warst, hattest du da schon Begegnung mit dem Scooter Center eigentlich?
Ja, klar. Also ich weiß nicht genau, ich hab schon die eine oder andere Folge gehört, wo es auch deswegen, ja genau, wir waren vorhin, nicht weil ich habe vorhin nicht weitergesprochen mit dem Gefühl,
Ja.
damals, wenn so monatlich, glaube ich, die Scootering so ins Haus kam.
Ja.
Die Scootering war so in so einer eigenartigen weißen Plastikfolie, die innen schwarz war, so eingeschweißt, und man musste die so aufreißen, und man hatte danach irgendwie so ein pulveriges Zeug so an den Pfoten, und
Okay.
das war jedes Mal so, als ob, keine Ahnung, als ob man so den Bonuscheck so bekommt. Also es war jedes Mal so, boah, geil, jetzt ist sie wieder da. Und ja, ich habe mich jetzt, ach so, genau,
Scooter Center Kontakt.
Scootercenter und Rollershop und Zip und so, das sind natürlich einfach so Läden, die haben einen im Grunde so begleitet, ne? So, da hat man so sein Zeugs bestellt, und man hat so damit auch wirklich viel Zeit verbracht. Wenn ich so an den Rollershop denke, wie oft ich den Katalog in der Hand hatte, das ist schon echt irre gewesen. Und mittlerweile so im Netz, ich finde es, also manche Sachen, wir arbeiten ja beide sehr digital, ne, du und ich, und sind beide so in der neuen Welt und in der neuen Art sozusagen zu arbeiten, irgendwie ja sehr zu Hause. Aber so manche Sachen, wie zum Beispiel, ne, der Rollershop-Katalog, das sind so Sachen, da vielleicht müssten wir Ulf mal alle Mann irgendwie dazu überreden, dass er nochmal so einen Katalog rausbringt, so vom Scooter Center, weißt du, so was Greifbares.
Eine Zeit lang gab es ja noch. Ich kann mich an die Anfänge erinnern, dass es auch noch einen großen, dicken Katalog vom Scooter Center gab.
Ja.
Ist natürlich eine Menge Aufwand, das zu machen, alles zu fotografieren, die Texte zu machen, das zu setzen. Ich kenne es ja selber aus der Vergangenheit auch noch.
Ja.
Von daher ist es, und heutzutage spielt sich das ja wirklich fast alles noch digital an, ne? Also die Leute gehen auf die Webseite, und da sind ganz andere Fertigkeiten gefragt. Eben, wie präsentiere ich mich? Wie ist das mit Social Media? Wie mache ich Videos dazu und so weiter und so fort? Das hat sich in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren, glaube ich, extrem geändert.
Ja, exakt. Und das ist auch einer der Punkte, die in Bezug auf die Szene, die ich echt schade finde, dass wir, also dass meine Phase sozusagen in der Zeit lag, ohne Handy, ohne auch die Idee, dass man so Dinge, also damals hatte ich die Idee nicht, irgendwelche Flyer mit nach Hause zu nehmen und die zu archivieren oder whatever, sondern das gehörte, glaube ich, auch mit zu dieser ganzen Haltung, dass man halt so mehr oder weniger so in dem im Hier und Jetzt irgendwie so unterwegs ist. Und ich gehöre nicht zu denen, die eine großartige Sammlung irgendwie von Flyern oder von irgendwelchen
Ja.
Dingen irgendwie zu Hause haben, was schade ist, weil wenn du dir
Manche gibt es
anguckst.
ja. Manche gibt es ja. Liebe Grüße an Veit und an Kalle. Die haben
Ja,
nämlich wirklich
genau.
eine, die haben
Ja,
noch ein paar
ja.
Sachen einfach über.
Absolut, ja, genau. Veit, der hat das damals total richtig gemacht über die letzten Jahre. Und manchmal denke ich so auch in Bezug auf, ne, wir beide haben ja das Thema so Musik und die Verbindung zu den Rollern. Und im Bereich Northern Soul gibt es ja zumindest zwei Filme, mehrere Dokumentationen, die das irgendwie so alles so ganz gut packen, auch das Gefühl packen und auch so die Szene packen. So. Und leider gibt es ja so in dem Bereich Scooter, Ring und was irgendwie so dazugehört, gibt es ja relativ wenig Dokumentation. Also so, wir alle kennen, oder zumindest die so in den 90ern unterwegs waren und Ende der 80er, Anfang 90er, es gab ja diesen Sternbericht mit dem aus Bonn, mit dem, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Hieß der nicht auch Markus?
Kann sein. Ich weiß aber, was du meinst. Ich habe den schon
Ja,
mal gesehen, nicht im
mit der
Original,
tätowierten
aber.
Innenlippe und so. Und von den Sachen sind halt leider, finde ich, jetzt sind halt wenig Dokumente sozusagen übrig geblieben. Ich habe jetzt auch keinen Rollershop-Katalog mehr und mittlerweile fände ich das irgendwie so ganz lustig, so ein paar Devotionalien zu haben.
Ja. Ich habe auf deiner Website, also auf der Facebook-Seite gesehen, dass du eine Veranstaltung geteilt hast, die, glaube ich, in Köln stattfindet, zum Thema Subkultur und Mod. Irgendwie 8. März war das, ist es dies Jahr, läuft die noch oder kommt die
Genau.
oder war die?
Ja, das ist halt so, gehört mit zu den Dingen, glaube ich, die, wie du sie vorhin beschrieben hast, wo es Impulse gibt von Menschen, die mal Teil des Games irgendwie waren und die dann ein paar Jahre irgendwie weg waren, und wiederkommen und dann einfach Dinge machen wollen, ne? So ähnlich mit dem Cologne Soul Weekender. Das ist eine Galerie in Köln im belgischen Viertel. Und es gab dann einen Impuls von einem DJ, der auch bei uns auf dem Weekender aufliegt, der im Grunde mit dem Galeristen dann zusammen das Ganze kuratiert hat, so als Startkuration. Und dann gab es wirklich so eine große Eigendynamik. Und am Ende des Tages ist das jetzt seit Urzeiten mal wieder eine Ausstellung, die Musik, ein Roller ist auch dabei, Musik, Kultur, Grafikdesign, rund um Mod, Scooter und Northern Soul versucht zu greifen, also
Ja.
als Impuls. Und das Gleiche wird auch, also die Ausstellung wurde so gesetzt, dass sie halt auch noch während des Weekenders zu besuchen ist.
Ja, okay. Du hast es gerade schon mal angesprochen. Du kannst aber, bevor wir auf das Thema Weekender kommen, nochmal jetzt, du hast ja gesagt, du bist jetzt irgendwann später wieder eingestiegen.
Ja.
Du bist nicht mit einer Lambretta wieder eingestiegen.
Nee. Nee, das mit der Lammy, mit dem Entschluss zur Lammy, das hat mit zwei Dingen zu tun. Wenn du Lambretta-Schrauben ist schon irgendwie eine komplexe Sache oder eine komplexere Sache als eine Vespa. Jetzt kriege ich bestimmt Ärger von ganz vielen Leuten,
Nee,
wenn
glaube
ich
ich
diese
nicht. Ich
Ansage.
habe noch nie an der Lami geschraubt, aber in den letzten Jahren ist es auch hier im Raum Hannover, haben sehr viele Leute neben ihrer Vespa als Herausforderung auch gesagt, sie würden gerne mal an der Lami. Und ich
Ja.
glaube, ich weiß gar nicht, wie viele hier mittlerweile sind. Und die Berichte sind schon so, dass es anders ist. Manche Sachen deutlich besser, manche
Ja.
Sachen deutlich schlechter.
Ja, genau. Und ja, also eine Lami, ich hab damals meines zu einem Menschen gegangen, den du auch kennst, und ich seit längerer Zeit. Und die gibt es also noch. Und aber dadurch, dass ich ne, die SS90 letztes Jahr gemacht oder mir gekauft habe und jetzt auch an einem Projekt dran bin mit Trommelwirbel, fällt mir jetzt gerade ein, nämlich mit der ersten 50N, die wird jetzt nämlich nochmal, also zum dritten Mal wird die jetzt schick gemacht. Ich konnte es einfach nicht
Das,
übers Herz bringen.
aber das ist, die hast du noch, die hast
Die
du.
habe ich immer noch, ja,
Ah,
genau.
okay, die hast du nie abgegeben.
Nee, die habe ich nie abgegeben. Obwohl ich, was ich vorhin gesagt hatte, damals echt viele Roller, ich sage jetzt mal, umgesetzt habe. Ich habe damals viel mit Ingolstadt, Tom, Roller gekauft, auch aus England, und habe die dann so in dem Raum, Helmstedt, Braunschweig, Hannover, einfach auch weiterverkauft. Und deswegen hatte ich viele, aber die kleine Fuffi, da konnte ich es nie übers Herz bringen, die dann auch wirklich auch zu verkaufen. Und
Ja.
ja, in Sachen Lambretta, ich weiß, wo mein Schätzchen sozusagen, also mein letztes Schätzchen steht, und die bewegt sich auch nicht. Aber ich glaube, irgendwann
Machst du mal ein
in
Angebot?
meine Hände kommen.
Okay.
Aber nicht dieses Jahr, versprochen.
Okay. Ich weiß ja die Frage, eure gemeinsam, ob ihr gemeinsames Konto hat oder ob jeder sein Spielgeld nutzen darf. Das ist immer die Frage, darf man kaufen oder darf man nicht kaufen? Und was muss man dafür anbieten, damit man es kaufen kann? Ich weiß nicht, ob du den letzten Podcast gehört hast. Also wenn es im August schneit, dann darf Micha sich auch was holen. Die arbeiten jetzt da gerade dran, was sie hinkriegen, dass es wirklich schneit. Also man muss ja sehr erfinderisch sein. Bei der 50er kommt ein E-Gig-Motor rein? Oder willst du
Nee.
sie original wieder aufbauen in Silber mit Blinkern?
Nein, 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 nein. Also also die SS ist eine Originale, und die aus der 50 wird jetzt eine Replika werden. Und für den Alltag.
Okay.
Also mit einem PV-Motor drin, keine wilden Sachen. Für wild bin ich zu alt, obwohl ich ja mal Bock hätte, aber nicht. Also ich will keinen wilden Motor haben, aber ich würde gerne mal einen fahren, weil auch das hat sich seit ja, einfach in den letzten Jahrzehnten hat sich die Art und Weise des Tunings einfach so, gerade bei den Small Frames, so gewandelt
Ja.
und so professionalisiert, dass das schon Wahnsinn ist. Also mit welcher Lässigkeit hier die 20, 30 PS Ansagen so kommen bei einer Small Frame. Früher musste man da, keine Ahnung, wurden da die wildesten Motocross-Zylinder da irgendwie reingebastelt mit irgendwelchen Wasserkühlungen und so. Und mittlerweile die Plug-and-Play-Motoren, die es da gibt, so, das ist schon echt super, dass sich das so professionalisiert hat.
Aber es ist schon, also ich bin einmal bisher Floßmaschine gefahren, als wir letztes Jahr nach Fühn hoch sind, hatte meinen Platten
Ja.
und während wollte, da wollte ich nicht drauf fahren und musste aber ganz kurz, streue ich ganz kurz ein. Wir waren bei Henning und wir haben bei Henning übernachtet und ich wollte ja hoch und wollte das Interview führen mit Peter und mit Martin und mein Zoom-Gerät, mein Aufnahmegerät, hat den Geist aufgegeben gehabt. Und ich hatte mir dann gedacht, scheiße, wie kriege ich das irgendwie hin? Und habe mir dann eins bestellt und habe das aber, weil das nicht mehr rechtzeitig bei mir gewesen wäre, zu Henning nach Kiel schicken lassen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, müsste jetzt kommen. Und ich hatte aber Hennings alte Adresse angegeben, und zwar die von gegenüber von seiner alten Adresse. Und dann musste ich ganz schnell mit meinem Roller hinfahren, weil jemand sagte, er hätte es bei der Garage abgelegt. Und dann bin
Ja.
ich ganz schnell auf Floß, der fährt ja einen E-Gig-Motor drauf. Und ich muss sagen, so eine kleine Maschine, ich bin jetzt 1,90 groß mit so einem dicken Motor, das ist schon ein komisches Gefühl. Also wenn da keine Scheibe vorne drauf ist, ist es mit dem, also meine 50er mit dem Motor würde ich ungern fahren wollen.
Ja.
Also die ziehen gut, ohne Frage, das ist schon cool, aber oh, mit so einem kleinen Ding so 130, 140, muss
Ja.
man mögen.
Ja, da hat man auch schnell so diesen Effekt wie im Film, dass so alles sozusagen an der
Ja,
Weite des Blicks
Tunnel.
so verschwimmt, ja.
Ja, also von daher, ja, aber so ein bisschen mehr Bums zu haben, ist ja natürlich auch nicht verkehrt, auch in der Stadt, wo man ein bisschen schneller wegkommt. Es müssen ja keine 40 PS-Dinger sein. Also es ist so ähnlich wie mit den großen, ein 40, 50 PS-Motor. Kann man fahren, muss man nicht. Er soll zuverlässig sein, du musst nicht jedes Jahr dran gehen und sowas.
Ja.
Und vielleicht auch mal eine Langstrecke drauf und dann ist auch gut.
Ja. Naja, und das ist so, also so, ne, dieses zweite Ding, das ist, da schwingt, also die SS wollte ich unbedingt haben, ne, so, weil, haben einfach, Punkt, ne, wollte haben, so, fertig. Und liebe Grüße und auch echt nochmal vielen, vielen Dank an Sebastian. Kennst du auch den Lackierer Tesmo?
Vom Namen nur. Persönlich weiß ich
Und
nicht, habe ich kein Bild.
der hat das, es musste nachpatiniert werden, leider. Teile waren irgendwie echt gut in Schuss, aber das große Ganze ergab dann irgendwie kein stimmiges Bild. Und
Patina Papst, oder?
nee, der andere,
Ach
Kunst.
so. Okay.
Und ja, das ist einfach eine tolle Arbeit von ihm geworden. Und man muss halt, finde ich, support your local Artist oder wie man das irgendwie so
Ja,
sagt.
alle, die, wie Zock gesagt hat, mit Nagel im Kopf, die sich mit so einem Thema auseinandersetzen und da ihre Liebe reinstecken und ihre Können reinstecken,
Ja.
sollte man auf jeden Fall unterstützen, ohne Frage. Gehe ich
Ja.
mit.
Naja, und das Ding, das Fuffi-Projekt, die Replika, das ist halt sehr, also da, das gebe ich auch offen zu, da schwingt sehr viel Romantik irgendwie mit, ne, weil es halt nun mal die erste Kiste irgendwie ist und da freue ich mich auch richtig drauf. Und ja, da habe ich richtig Bock drauf, mit der dann auch hier durch die Gegend zu schüsseln. Wird wie immer, also weil ich die einzige Kiste, die ich, glaube ich, hatte, mit der ich echt viel gefahren bin, und an der ich nichts verändert, also gar nichts verändert habe, das war irgendwie wirklich mal so eine Alltags-T5. Die war super zuverlässig, die hat super Spaß, also einfach vom Fahren her war die,
So
ne, war,
gelb-beige hab ich die gesehen irgendwie bei einem
nee,
alten
weiß war
Foto.
die.
Okay,
Nee,
sondern war das Foto einfach
das
gelbstichig.
war so ein
Es gibt
älteres
so
Foto, ja, genau.
irgendwie aus dem Auto raus fotografiert.
Genau, und die ist einfach tipptopp gelaufen. Und ansonsten musste ich irgendwie, da gab es immer diesen Impuls, der dann auch gewonnen hat, dass an den Kisten irgendwie was gemacht werden muss. Und ich habe da also mit der Replika auch ein bisschen was vor. Und die Replika wird auch von außen sichtbar eine Replika werden, sodass da auch, ne, ganz deutlich auch drauf steht, ich bin eine Replika. So jetzt
Ja.
nicht, aber. Ich will jetzt keine SS sozusagen nachahmen und dann so tun, als ob, sondern das soll schon dann auch
Sichtbar
sichtbar
sein.
sein.
Wie
Ja.
viel machst du dabei selber?
Zurzeit denke ich viel,
Okay.
in welcher Art und Weise sozusagen das Ding irgendwie gekommen ist. Ich bin an einigen Stellen schon sehr, sehr weit. Ich habe heute 3D-Drucke bekommen für Typenschilder. Ansonsten habe ich noch relativ viel rumliegen. Und Lack ist mit Sebastian schon besprochen, macht natürlich Sebastian wieder. Weil der
Okay. Da weißt du, was du hast.
für ihn, ja, erstens das und zweitens, für ihn ist das zwar eine neue Aufgabe, weil patinieren sagt er so, das war so ganz witzig im Gespräch, er sagt immer zerstören dazu. Und man hat so mit ihm das sozusagen abgestimmt, ne, wie viel willst du noch mehr? Und dann so, ja, du
Ja.
kannst die ganze noch und ne, so ungefähr. Und die Kiste soll halt nicht zerstört werden. Bin mal gespannt, ob er das auch kann, aber
Okay,
nur
ich glaube
Spaß, soll
schon.
er schon machen. Ja. Naja, und ja, das ist so das Projekt für dieses Jahr. Neben dem Weekender dann Ende März, wo es schon echt viel zu tun gibt, ist das so mein Szenejahr im Grunde.
Ja, dann schwenken wir doch mal rüber. Du hast gesagt, du hast dir die SS geholt und es war wieder so der Einstieg. Und dann hast du im ersten Gespräch gemacht, man muss wieder ein bisschen was tun. Jetzt weiß ich ja, ich habe ja mit Jelto gesprochen und Jelto hat ja auch in der Pandemie gesagt, man muss ja irgendwas tun. Und dann gibt es so einen Impuls und dann gibt es jemand, der sagt, jetzt mache ich auch mal was. Und der macht das am Anfang alleine und fängt so ein bisschen an zu gucken, was kann ich denn machen? Du hast gesagt, du hast auch in den Bars ein bisschen aufgelegt schon. Das heißt so, ein paar grundlegende Sachen waren ja auch schon mal da. Aber wie kam es dazu, dass du gesagt hast, jetzt machen wir? Eine hat schon stattgefunden, der nächste findet bald statt. Hast du dir beim ersten ein blaues Auge geholt bei manchen Sachen? Oder war der Support so cool, dass du gesagt hast, ey, Alter, das muss ich jetzt aber jedes Jahr machen. Das muss jetzt nicht Kalka 2 werden, aber ich will auf jeden Fall eine Veranstaltung haben, die sich etabliert.
Also, welche Aussage von dir bejahe ich jetzt als Erste? Nee. Also angefangen hat dieser Impuls darüber, dass das ist auch so altersbedingt. Ne? Irgendwann denkst du dir so, nee, kannst du jetzt nicht jedes Wochenende mehr irgendwie ausgehen? Und irgendwie, wenn du da mal ausgehst, dann stehst du zumindest so in diesem üblichen, ich gehe mal am Wochenende einfach so vor die Tür. Stehst du dann halt irgendwo in der Gegend rum, Läden verändern sich, andere DJs, andere Mucke und du denkst ja irgendwie, irgendwann denkst du ja nur so, das ist jetzt aber alles nicht mehr so das, worauf ich eigentlich so richtig Bock habe. Und dann guckst du und suchst jetzt hier auch in der Region, in der Stadt und stellst fest, so, okay, also der letzte Weekender in Köln ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, weil 10 Jahre irgendwie her und der letzte Online-Leiter, den man auch so nennen kann, ist jetzt auch schon ewig und 3 Tage irgendwie her. Dann gibt es mal hier eine Party und da eine Party. Aber eher so mit so einem, Ja, mit Musik ist, also Northern Soul Musik ist noch schlimmer als der interne Schnack in der Rollerszene. Man musste immer sehr vorsichtig sein, dass man da keine zu vielen Nuancen irgendwie reinbringt. Also am Ende des Tages war es so dieses Konglomerat, dass ich nicht mehr wusste, wohin ich eigentlich gehen kann in Köln, gekoppelt an Internet und insbesondere da Instagram und die sehr aktive Szene in Bristol, die, keine Ahnung, in England da wirklich, das ist eine, die aus Bristol, die Leute, die sind sehr jung, sehr netzaffin und ziehen das Ding Northern Soul mit Tanzen, mit Partys, mit Mucke, mit einem irgendwie gnadenlos auf einem sehr, sehr professionellen Level im Internet und über Social Media durch. Und irgendwann dachte ich mir nur so, boah, also ihr macht das echt gut, aber mich nervt das jetzt mittlerweile, dass ich jetzt immer in das Device gucken kann oder darf. Und hier findet nichts statt, das geht ja gar nicht. Also so. Und das war so der erste, so ein doppelter Impuls. Und dann habe ich halt geguckt, so wo ist denn der nächste Termin? Wo dann mal so ansatzweise was in Köln wieder ist. Und das waren dann halt so zwei alte Bekannte, die schon immer hier in der Szene sozusagen unterwegs waren. Volker und Erik. Und die haben bei einer Party aufgelegt. Und mit denen habe ich dann auch relativ schnell geschnackt und habe gesagt, so hört mal, wollen wir nicht mal wieder was machen? Und dann gab es verschiedene Ansätze, wie hätte man sowas machen können. Ich wollte eigentlich nicht einen All-Nighter oder einen Weekender machen, sondern ich wollte eher so ein anderes Konzept machen, in dem einfach in vielen Bars sozusagen an einem Abend oder an einem Wochenende Northern läuft, sodass die Leute einfach wieder in Kontakt kommen mit der Musik, so, und dann auch infiziert werden darüber.
Spreaden sozusagen.
Genau. Und das hat sich dann aber dazu durch zwei, drei Gespräche und Zufälle und also sehr positive Zufälle hat sich das dann so entwickelt, dass wir im letzten Jahr das am Freitag in drei Clubs gemacht haben und am Samstag dann in dem, du kommst jetzt hier nicht aus der Stadt, aber das Gloria ist schon
Mir
sehr
sagt der
bekannt
Name
über das
was.
WDR-Fernsehen auch. Ja, genau. Und weil da an der Stelle auch ein Tip-Top Mensch arbeitet, kommt, der mit extremen Background auch direkt wusste, so okay, das ist die Musik, das sind die Leute, ne, das ist Oliver, der zu den Gründern von dem Mojo Club Rocker gehört und ja, und somit ergab sich das so und Volker und Erik, die haben dann im ersten Durchgang mir extrem geholfen, auch so DJ-Paket zusammenzustellen, neue Leute zu fragen. Und ja, und dann habe ich sozusagen mein Marketing-Know-how dazu gepackt. Und als Marketier dachte ich so, ja gut, muss halt irgendwie noch was Spannendes irgendwie dazu packen. Nicht so die All-Nighter-Tür geht auf, alle gehen an die Bar, betrinken sich und irgendwann wird gefeiert, sondern ich wollte da halt noch so was Besonderes und was Nettes sozusagen on top irgendwie packen und habe Samstagabend, Nachmittag noch den Film Northern Soul in dem Kino laufen lassen, so als Warm-up. Und ja, das hat den Besuchern sehr, sehr gut gefallen. Und in diesem Jahr ist halt so dieses besondere Add-on, halt so diese Mod-Art-Ausstellung in der Galerie, die sehr nah tagsüber Location ist.
Okay. Wie fängt man das an und wie finanziert man das Ganze?
Jetzt haben wir ein Delay. Ich habe nur R gesagt. Vielleicht lag es daran.
Nee. Du warst kurz eingefroren.
Okay.
Aber mit der Technik müssen wir halt leben. Das ist so, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das ist halt einfach, manchmal ist die Qualität des Netzübertragens einfach anders und dann, das ist halt so, wenn man nicht live miteinander direkt im Auge ist, dann da muss man auch als Podcast damit leben, finde ich. Oder als Zuhörende.
Ja.
Ja, wie
Ja.
finanziert
Also
man das
die.
Ganze?
Also den Anfang sozusagen und dieses ganze Projekt, weil du fängst halt ein Projekt an und also man ist im Grunde mit so einer Idee infiziert Und irgendwann wächst die Idee so, wird die so groß, dass wenn, und ab, spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn man mit anderen Leuten redet, da wäre noch so ein neuralgischer Punkt, wo jemand sagen könnte, Alter, die Idee ist total scheiße, hör auf damit. Dann aber, wie gesagt, ich habe mit Erik und Volker gesprochen und die beide haben mich nur so groß angeguckt und meinten nur so, ja geil, irgendwie, mach mal das. So, und ja, und dann war das irgendwie, gab es auch kein Zurück mehr. Und die Finanzierungskiste, zu dem Zeitpunkt habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, ganz ehrlich. Ich bin da, und das ist aber so ein Phänomen, die, das ist jetzt, das hat jetzt wenig mit mir zu tun, aber ich glaube, wenn man irgendwie was mit Leidenschaft macht, dann hat man auch, wenn alles gut läuft, hat man auch ein bisschen Glück. Ja. Und beim ersten Mal ist es jetzt nicht schief gegangen und deswegen dachte ich so, okay, ich muss das jetzt nochmal machen und ich will das jetzt regelmäßig machen. Weil es halt einfach, es ist eine geile Sache, es macht Spaß, die Arbeit ist sehr erfüllend, anders als im Job. Wenn man etwas kümmert, wo, was man mag, dann macht das halt doppelt Spaß. Genauso wie bei dir, also
ja, genau.
Dein Podcast.
Kenne ich. Ne?
Warum machst du das? Warum, wie finanziert er sich so? Und ja.
Es ist ein Hobby. Aktuell ist es ein Hobby. Also es finanziert sich einfach nur, dass ich das Geld einfach nutze und irgendwie, keine Ahnung, Lizenz für Zoom jetzt mal habe oder irgendwo hinfahre oder was auch immer. Also das finanziert sich nicht irgendwie durch Sponsoring, was aber auch egal ist, weil ich versuche das ja einigermaßen im Rahmen zu halten.
Und bevor ich den einen Namen noch vergesse, was sich auch mal ergeben hat, weil in diesem Warmwerden und in diesem Heißreden um dieses um den Weekender Nummer 1 letztes Jahr, ergab sich dann auch noch was mit einem alten Buddy aus Berlin, seines Zeichens Agenturbesitzer. Und der hat dann das Artwork irgendwie übernommen, weil ich dann sehr, sehr, also du hast ja auch häufig das Wort Design auch genommen, ich war dann halt sehr trotz allem so in Orga-Themen und in menschenbezogenen Themen, ne? Also ne, wer macht was, wo werden Plakate aufgehängt, etc., etc. Und Chris Rehberger von Double Standard, Standard aus Berlin hat im letzten Jahr schon das Artwork gemacht und in diesem Jahr wieder und großen Dank und er versucht in diesem Jahr, letztes Jahr hat er es nicht geschafft, aber in diesem Jahr will er die weiteste Anreise mit der Lambretta irgendwie
machen. Okay. Oh, cool. Ist im März ja auch eine, obwohl ist ja schon Ende März, ist ja schon ein bisschen wärmer, ist ja schon Frühling.
Ja gut, aber wenn du in Berlin sozusagen tief im Osten irgendwie losfährst und bis Köln,
das ist schon
ein guter
Ritt. Mein Onkel ist damals, da hat er einen Führerschein, ist auf einer Güllepumpe, auf einer Honda von Berlin bis nach Siegen, was ja noch 100 Kilometer vor Köln ist, gefahren. Der konnte halt in einem durch und als er abgestiegen ist, konnte er sich seine Schuhe nicht mehr aufmachen. Also von daher, das ist schon ein Ritt, ohne Frage. Nee, ich habe noch ein paar Fragen, die jetzt aber so am Rande dann kommen, ne? Wie es zum Beispiel Smoking Rosie geht.
Smoking, hier, Rosenberger.
Da steht hier, wie geht das Smoky Rose? Ich habe das auf dem, ich, wie gesagt, ich habe ja nicht so, du bist jetzt noch nicht so prominent, dass man in Zeitungen recherchieren kann. Das heißt, mir bleibt dann immer nur die Facebook-Seite.
Aber der Kollege,
scroll ich mich durch die Bilder und dann gucke ich mir, was ich interessant finde. Und dann schreibe ich mir ein paar Sachen auf. Da habe ich auch Our Soul Music Journey gesehen, also der dritte Band. Da kannst du gerne auch was zu sagen, was es damit auf sich hat. Ja. Da habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Aber Smoking Rose fiel hat. Wo war das? Also es war ja ein Run. Es gibt so ein Bild, wo jemand da auf dem Roller
genau,
da sitzt.
Und genau, also der Marc Rosi, ne? Rosi ist in Paderborn. Ich glaube, er wohnt jetzt nicht mehr in Paderborn. War zum damaligen Zeitpunkt, weiß ich jetzt nicht so genau, mittlerweile beim Club Cloud9. Wir waren halt sehr, sehr dicke, obwohl Paderborn und Hempstedt jetzt auch ein paar Kilometer auseinander ist. Wir waren mit Rosi, war ich gut befreundet. Wir hatten enge Kontakte damals zu den Berliner Leuten. Es gab damals so insgesamt waren es glaube ich drei, aber zwei recht bekannten Desert Storm PX-Roller von den zwei Jungs aus Berlin. Und Rosi, ja, das Problem der Zeit und meinem Kopf ist es, ich kann ja nicht sagen, wo es war, aber es war auf einem Treffen, du hast recht.
Okay. Und was ist, hat das mit dem Our Soul Music Journey zu
Genau, also
tun, was ich da gesehen habe?
ich bin angesprochen worden ne, in Sachen Netzwerk, bin angesprochen worden, weil in diesem Jahr beim Weekender auch viele, also viel mehr Leute aus England und aus Schweden auflegen bei uns als DJ. Und über so eine Konnecke von dem einen DJ, der schon überall aufgelegt hat. Also der ist so ein Northern Soul Urgestein und so ein Gott, der hat in jedem Laden gespielt. Im Richard.
Der Sven Fetes Northern Soul, würde ich dann behaupten, fast, oder?
Ja,
Der hat ja auch schon überall aufgelegt.
aber ja, weiß
Andere
ich
Musikrichtung, ich
jetzt nicht so,
weiß.
ob der jetzt. Ah, egal, du hast es gesagt, lass mal wusste. Ja, genau. Und
Okay.
bin angesprochen
Geht
worden
auf meine Kappe.
von dem Herrn. Von dem Australier, der jetzt schon mittlerweile so das dritte Band rausgebracht hat, der Geschichten und Menschen und Geschichten rund um Northern Soul in Büchern zusammenfasst. Und das ist
Okay.
natürlich eine geile Sache. Also es sind mehrere DJs von unserem Line-Up dabei und das ist natürlich mega. Also und das meine ich auch vorhin, was ich gesagt habe. So, es gibt halt so viele Bereiche in unserer Szene oder in unserer Jugendkultur, wie auch immer, die sind zumindest was Deutschland angeht, schlecht medial mal erfasst und zusammengefasst und erhaltbar in irgendeinem Format gepresst. Also ich habe letztens gegoogelt. Das Buch Rollerjungs, das ist irgendwie Anfang der
Ja.
90er rausgekommen.
Ja, ich kenne
Das
dich.
wird jetzt, halte ich fest, für 70 € kriegst du das irgendwie in Antiquariaten. Und seitdem ist in Deutschland, was so ein Buch, Thema Buch angeht, du hast es auch, ja.
Ich überlege gerade, wo steht. Ich habe es, und zwar habe ich das zugeschickt bekommen von dem
Ach
Autor.
komm, mega.
Ja, ich habe mit ihm mal drüber gesprochen. Und der steht auch noch auf meiner Liste. Ich weiß jetzt nicht, wo ich es. Ich habe es auf jeden Fall. Und ich habe es in England gelesen. Wir waren ja letztes Jahr im Sommer in England und ich habe es mir da mitgenommen und habe im Hyde Park gesessen und habe Rollerjungs
Ja,
gelesen.
ja.
Gibt auch ein Foto von mir bei Facebook, wie ich da sitze und da das dokumentiert. Wir haben uns sehr schön unterhalten, aber der hat damals halt auch das war einer der wenigen, der das auch
Genau,
zusammengefasst
und
hat.
der hat ja meines Wissens nach hat er damals bei der Motorretta auch gearbeitet, also bei der Motorretta, als sie noch
Genau.
Motorretta war und nicht so diese Motorretta gibt es ja immer noch, aber das ist ja nicht mehr so das, also zumindest nicht meine Motorretta, sage ich jetzt mal. Und ja, und ich finde es super, dass der Australier halt dieses Menschengeschichten, wie ist man an die Musik gekommen, was geht denn eigentlich noch? Weil das Phänomen ist genauso wie, und für mich ist das immer eins, also für mich ist Musik, Northern Soul und Rollerfahrerei, egal mit welchem Stempel jetzt, also ob Mod oder Scooter-Rist, für mich zählt natürlich eher so diese Scooter-Ecke. Aber für mich sind diese Stempel egal. Das ist ja ein weltweites Phänomen. Im Sommer in Griechenland, in Brevisa, wollten wir eigentlich nur essen gehen und auf einmal war eine Ausstellung vom dortigen Vespa-Club an der Strandpromenade, so mit echt schön gemachten Kisten. So. Und das ist, man kann ja über die asiatischen Auswüchse des Vespa-Kults kann man ja denken, was man möchte, aber es gibt diese Kultur des Fahrens und des Bauens und des Veränderns einfach, das ist ein globales Thema. So, und
Ja,
naja, und wir
definitiv.
sind halt, also finde ich, in Deutschland hat sich, deswegen, wenn du ihn kennst, also ich fände es super. Also meinen Daumen hätte er, wenn er sich nochmal an dem Buch ransetzen würde. Teil 2 vielleicht, Rollerjungs oder Rollerherren vielleicht.
Nach dem Motto Vorher-Nachher-Show. Also das sind die Themen, die wir
Genau,
damals
genau.
hatten und das sind die Protagonisten heutzutage, 30
Ja.
Jahre danach.
Genau, das fände ich irgendwie.
Ich muss mit ihm sowieso, es steht auf meiner Liste, dass wir demnächst nochmal zusammen sprechen, weil wir auch mal darüber gesprochen haben, eben auch mal einen Podcast zu machen darüber. Und auf jeden Fall. Also
Ja.
an dieser Stelle, falls er meinen Podcast heute mit dir hört,
Ja,
ich
mir
melde mich
auch.
bei dir.
Liebe Grüße. Ja. Und ja, und es gibt halt so ein paar Typen, die ne, wie diesen Herrn aus Australien. Ich glaube, das sind einfach, das sind so Menschen, die schaffen es, irgendwie Verbindungen zu halten oder auszubauen. Also so, wenn ich sehr schätze, einfach nur über dieses irre Fahren, den hast du jetzt auch schon bei dir, ist der Markus, der Meier in 80, das passt ja gar nicht mehr bei ihm, sondern das sind ja jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, wie viele Kisten. Und meines Wissens nach ist er jetzt gerade wieder in Spanien irgendwie am.
Ja, der fährt gerade mit Martina, hat jetzt Geburtstag und die sind gerade auf einer
Genau,
Spanien-Tour
in
zusammen.
Valencia oder so. Und das sind einfach, also finde ich, das sind es sind gute Aktionen einfach, die so Dinge zusammenhalten und aber auch möglicherweise dann nochmal andere Leute inspirieren, weil also diese Art, diese Ausfahrten, die du kaufen kannst und wo du dich irgendwie in den Alpen jetzt mittlerweile zu irgendwelchen Vespa-Ausfahrten, wo du so eine Kiste buchen kannst, selbst wenn du keine hast, kannst du da mehr oder weniger so Urlaube machen. So lange gibt es ja so diese ganzen Dinge irgendwie auch noch nicht. So und
Nee, die sind auch in Deutschland sehr wenig. Rund um den Gardasee kann man das viel, allerdings nur modern. Wobei, vielleicht ist es ganz schön, wenn man die Leute anfüttert, ne? Also sich eine Kiste heutzutage kaufen, kostet ja deutlich mehr, als wenn du dich mal draufsetzt. Und ich kenne viele, komme ja öfters auch mit anderen Leuten jetzt aus meinem Umfeld, im städtischen Umfeld, und die dann fragen und dann, ja, wollte ich auch immer mal gerne, aber wie? Und ich dann sage, wenn du einen Führerschein hast, ich mache gerne eine Fahrstunde. Also kannst gerne vorbeikommen, und viele trauen sich halt nicht und würden sich vielleicht auch erstmal mit einer Automatik-Vespa zufrieden geben. Also manchmal ist es ja auch anfüttern. Und dann kommen sie auf den Geschmack, und dann kommen sie in die Szene rein.
Und dann noch großen Dank genau, an die zwei Kollegen, die mir bei der SS geholfen haben. Ne, das ist Sebastian, der hat ja vorhin schon gesagt, den Patina-Kunst-Menschen. Und das ist Ralf Thien aus Aachen, die mir beide da echt gut unter die Arme gegriffen haben, was auch Know-how und Wissen und Lack irgendwie angeht, weil SS ist echt ein komisches Spielfeld. Aber wenn man genervt sein will von irgendwelchen Zahlen, die irgendwie in dieses Blech irgendwann mal an irgendeiner Stelle reingehauen werden, sind oder halt nicht sind, also für jeden, daran Spaß hat, der soll sich eine SS kaufen. So, weil
Okay.
ich habe vor 4 Wochen habe ich eine neue Zahl entdeckt. Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen. Die auch eine haben, denen war diese Zahl auch nicht so richtig bewusst. So. Und es gibt also so einen internen Sprech, ne? Der Mitarbeiter, der damals im Piaggio-Werk, der Luigi, ob er nun Mittagspause hatte, ja oder nein, und ob er Bock hatte, diese eine Zahl da reinzuhauen oder nicht. Es treibt da ein bisschen den Wahnsinn, macht aber auch natürlich total viel Spaß. Also, das
Ja,
muss man
okay.
auch sagen. Aber
Okay.
hey, also lieben Gruß und großen Dank an die beiden.
Ja, super. Dann habe ich außer meinen zwei abschließenden Fragen erstmal keine mehr. Ich habe zwar noch zwei, aber die würde ich jetzt einfach, wenn gestoppt ist, stellen. Die Frage ist ja immer, wenn du ganz viel, einen Sack voll Zeit und einen Sack voll Geld hättest,
Ja.
gibt es noch ein Modell, was du neben der SS90 haben darfst? Ich weiß jetzt nicht, wie weit es geht. Du sollst keine anderen Modelle haben neben mir. Abgeleitet. Und wenn du ganz viel Zeit hättest und du dich entweder auf der aufgebauten, sehr tauglichen Tourenmaschine dich setzen könntest oder was auch immer, welche
Ja.
Tour würdest du gerne mal auf dem Roller machen?
Okay, du hast ja vorhin erwähnt, du bist 1,90. Ich bin 1 Zentimeter kleiner, ich bin 1,89. Also es gibt ja da dieses herrliche Meme im Netz, wo so ein dicker Typ irgendwie so auf so einem
Vom
Spaßgerät
Perscheid.
so und so ungefähr fühlt sich das eigentlich auch an für mich irgendwie auf der SS.
Ja, Affe und Schleifstein.
Ja, genau. So, und also worauf ich richtig Bock hatte, das gebe ich auch offen zu, ist die vorhin besprochene SX 225, dass ich die wieder habe, weil das war halt, ne, so meins, so, da ist auch genauso viel Herzblut dran wie bei der Fuffi Nummer 1, die ich vorhin beschrieben habe. Und die hätte ich gerne wieder. Und mit der würde ich auch gerne mal so eine lange Tour fahren. Ich war nie auf dem englischen Treffen. Und ich glaube, da hätte ich einfach mal Bock drauf.
Musst du
Und
dich
das
mal mit Stefan
Wetter.
auseinandersetzen? Der ist ja nicht so weit weg von dir, Stefan Kilmer, mit dem ich ja gesprochen habe. Der ist da sehr gut informiert, welche Treffen und wo und wie man das macht und wie man da auch
Ja.
auf Achse hinfährt.
Ja. Also da hätte ich mal Bock drauf. Ansonsten, also die Sachen, die Markus macht, die sind einfach, also die sind echt krass, ne? So, und darauf, also so wochenlang sozusagen da so ein Land zu umkreisen, das stelle ich mir so ganz cool vor, aber also dafür habe ich auch ein bisschen zu viel Dinge irgendwie an Bindung und an Menschen hier, die würden mir, glaube ich, aufs Dach steigen.
Ja.
Wobei ich da immer so mit einem relativ neidischen Auge irgendwie so drauf gucke, wo ich mir denke, so, boah, das muss aber auch echt geil sein, muss auch Spaß machen, da einfach geile Touren irgendwie zu fahren. Wobei aber bei dem Wetter jetzt gerade in Spanien ist wahrscheinlich auch nicht immer so spaßig.
Was ist, ja, es wird halt abends auch kalt. Ist halt einfach so. Aber es ist tagsüber deutlich angenehmer zu fahren als gestern.
Ja.
Bei 3 Grad minus.
Aber um die Frage mit den Modellen, also ich gebe es offen zu, T5 oder
Okay. Ja, danke.
Lambretta.
Dann sage ich erstens herzlichen Dank für das Gespräch. Zweitens total viel Spaß auf dem Soul. Ihr könnt euch noch, die Folge kommt am 1. März raus, am 28., 29. ist das Ganze, wenn ich mich recht entsinne. Und wenn noch Karten da sind, kann sich ja noch jemand bemühen. Von daher, und wir sehen uns dann beim dritten.
Sehr gut. So machen wir das. Und beim nächsten Mal, wenn ich an Hannover vorbeifahre, auf dem Weg zu meinen Eltern,
Ja,
sage ich
sag
auf jeden
Bescheid.
Fall Bescheid. Ne?
Also
Vielleicht sehen wir uns ja auch so
ich
schneller.
bin gut zu erreichen. Also wenn du auf der Autobahn A2 unterwegs bist, musst du nur kurz auf dem Messeschnellweg bis zum Pferdeturm und dann sind es noch ein knapper Kilometer, dann ist man schon bei mir. Also man kommt da relativ gut hin und man kommt auch relativ gut wieder weg.
Ja, das klingt gut. Das machen wir.
Auf den Kaffee.
Vielen Dank für die
Ja.
Einladung und ja.
Man sieht sich auf der Straße.
Man sieht sich.
Oder im Tanzsaal.
Oder im Tanzsaal, genau.
Ja, zack und vorbei, die Episode der Blechgedanken. Ich hoffe, euch hat die Episode genauso gut gefallen wie mir, das Gespräch mit Markus. Ich fand es total spannend, weil ich vorher mir an dieser Stelle das erstmal gar nicht so sicher war, inwiefern was bei dem Gespräch rauskommen wird. Ich war extrem positiv überrascht. Also da an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank, Markus, für den Austausch vor und während dieses Interviews. Es war für mich total spannend. Und ich freue mich schon auf den dritten Soul Weekender in Köln. Und ja, da werden wir uns hoffentlich vorher nochmal live und in Farbe sehen. Also ich drücke uns beiden die Daumen. Was gibt es als nächstes bei den Blechgedanken? Also, ich war mir noch nicht ganz sicher, wie das im März werden wird im Gespräch für den April, für den Mai. Das habe ich auf jeden Fall jetzt schon safe. Das wird auf jeden Fall auch spannend. Ich wollte dann noch in Medias Res gehen, aber nachdem wir in dem Gespräch waren mit Markus und er das Thema Rollerjungs nochmal aufgeworfen hat, ich hatte letztes Jahr ja Kontakt mit Christoph und habe mir dann sein Buch ja durchgelesen und dann kam mir die Idee, die sowieso schon die ganze Zeit bei mir in der Schublade liegt, wir ziehen das einfach mal vor. Ich habe dann sofort, nachdem ich hier das Outro gesprochen habe, das erste Christoph angerufen und habe gesagt, wie sieht das aus? Hast du Lust? Hast du Zeit? Und deswegen wird mein Interview Anfang März für den April das Thema Rolle Jungs sein. Und zwar damals und vielleicht geht es jetzt in die Richtung Roller Silberlocken oder Roller Opas, ich weiß es noch nicht. Wir lassen uns alle überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch mit Christoph zu dem Thema, weil ich ja auch in der Zeit eigentlich das nicht wirklich live in Farbe mitbekommen habe, sondern das eben nur aus Erzählungen, aus den Geschichten jetzt, aus den Blechgedanken von den damaligen Protagonisten kenne. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, sehr gespannt. Ich wünsche an dieser Stelle schon mal eine gute Wartezeit bis zu dem nächsten Podcast der Blechgedanken. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf der Straße. Euer Guntram.